Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil. In dieser Folge habe ich die Ehre, Conny Buchberger, die inspirierende Geschäftsführerin von Weniger Blah, zu begrüßen. Conny taucht mit uns ganz tief ein in ihre faszinierende Reise von jugendlichen Träumen, die inspiriert sind von Sex in the City, bis zu ihrem heutigen Erfolg als Unternehmerin. Und wir tauchen natürlich auch ganz tief in alle Schritte, Rückschritte und Fortschritte dazwischen ein. Wir erfahren, wie sie Rückschläge überwunden hat und ihre eigene Vision eines Wohlfühlortes für Mitarbeitende und Kundinnen verwirklicht hat. Bleibt also dran für eine spannende und motivierende Geschichte, denn ich persönlich finde, das Gespräch gibt uns nicht nur einen Einblick in Connys Arbeit, wir lernen ganz viel über Weniger Blah, aber wir lernen auch, was es bedeutet, mutig zu sein. Wir werden inspiriert, uns unserem eigenen Weg hinzugeben und wir lernen durch Conny auch, dass manchmal echter Fortschritt nur dann passieren kann, wenn wir auch mal Schritte zurückgehen. Und weil das eine wirklich sehr inspirierende Podcast-Folge ist, lasse ich euch jetzt nicht länger warten und wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Conny Buchberger von Weniger Blah. Liebe Conny, herzlich willkommen und liebe Grüße nach Südafrika, wo du gerade bist. Du hast mich gerade schon neidisch gemacht mit der ganzen Sonne und der Wärme, die da gerade in Südafrika ist. Ich freue mich total, dass du dir in deiner Workation die Zeit nimmst, mit mir über dich und Weniger Blah, dein Unternehmen, zu sprechen. Aber bevor ich jetzt schon irgendwie alles vorwegnehme, würde ich das virtuelle Mikrofon erstmal an dich übergeben. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was treibt dich an?
Oh, vielen Dank, Steffi. Ich freue mich, dein Gast zu sein. Und ja, ich bin Conny. Ich bin die Gründerin der Weniger Blah GmbH. Und mit meiner Firma unterstütze ich mittelständische Unternehmen dabei, dass sie Social Media Wissen in-house aufbauen. Erzähl dir gerne später noch ein bisschen mehr dazu. Und was treibt mich an? Ja, mich treibt natürlich der Social-Media-Gedanke an. Ich möchte mehr spannende Geschichten im Internet lesen, vor allem auf Social Media. Weniger Blabla, wie unser Name schon sagt. Und natürlich auch andere Gründerinnen oder Gründer dazu motivieren, dass sie mutig sind, sich trauen und ja ihren Mut und ihre Ideen nach draußen tragen und sich selbstständig machen oder ihr eigenes Unternehmen gründen.
Das ist eine ganz tolle Mission und wir steigen auch später nochmal tiefer drauf ein, was genau es ist, was ihr macht. Ihr verfolgt nämlich einen anderen Ansatz als andere Agenturen. Dazu aber gleich mehr. Wir starten erstmal mit dir und deiner Geschichte. Ich durfte über dich lesen, dass du mit 16 Jahren schon den Traum einer erfolgreichen Selbstständigkeit hattest und du warst inspiriert von Samantha aus Sex and the City. Was hat dich daran so fasziniert? Und wenn wir auf heute blicken, inwiefern würdest du sagen, das ist zu 100% so gekommen?
Oh ja, okay, wo fange ich an? Also tatsächlich war es sogar schon ein bisschen früher als 16 Jahre. Das hat nämlich angefangen mit einem Schulwettbewerb. Wir durften nämlich, ich glaube, es war in der 8., 9. Klasse, durften wir unsere erste Unternehmensidee präsentieren. Also es war wirklich so ein kleiner Wettbewerb, wo wir unsere eigene Idee für ein Unternehmen entwickeln sollten. Und ich habe damals Schnullerfee entwickelt, eine Babysitter-Agentur. Mhm. Und wow. Da sind, ja, und habe da das erste Mal gemerkt, wie viel Spaß es eigentlich macht, wenn man wirklich eine Idee hat und dann wirklich mal sich dran setzt, wie diese Idee auch wirklich ja, zu einem Business werden kann und was es alles auch braucht, um aus einer Idee ein Business zu machen. Und da war für mich eigentlich klar, okay, ich möchte später ja ein eigenes Unternehmen haben. Ich möchte meine eigene Vision, meine eigenen Ideen vorantreiben. Und ja, habe dann auch noch ein Praktikum gemacht und natürlich warum komme ich zu Sex in the City? Natürlich habe ich auch da Sex in the City geschaut und Samantha ist so mein Role Model, weil einfach ich diese starke Frau, die ihren Weg geht, die ihre Meinung hat, immer sehr bewundernswert fand. Und auch wenn sie nach außen immer sehr stark gewirkt hat, hat sie ja durchaus auch weiche Seiten. Aber was ich halt immer so spannend fand, Samantha ist eine absolute Netzwerkerin. Also du kennst wahrscheinlich Sex and the City, oder Steffi? Ich denke, das
ja, ehrlich. Ja.
Okay, dann wirst du es fühlen. Und ich habe das immer so bewundert, weil Samantha kam in den Raum. Sie hat einfach eine unfassbare Ausstrahlung. Man wusste immer, was ihr Weg ist, was sie will. Aber trotzdem hat sie es geschafft, immer Menschen miteinander zusammenzubringen und Menschen zuzuhören, Menschen zu verbinden. Und ich glaube, das macht auch eine erfolgreiche Unternehmerin aus, dass sie sich mit Menschen beschäftigt, dass sie die richtigen Menschen zusammenbringen kann, aber dass sie halt auch ihre eigene Vision vorantreibt und ihre eigene Meinung hat und auch zu der steht. Und ja, das war für mich immer so, dass ich mir gedacht habe, ja, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich so ein bisschen Samantha sein und mittragen und fand das immer ein schönes Role Model für mich.
Ist auch ein sehr schönes Role Model und ich bin jetzt auch total geflasht von Schnullerfee. Schade, dass du das nicht umgesetzt hast, denn solche Plattformen gab es dann ja auch später, aber Schnullerfee ist doch auch ein sehr toller Name für so eine Plattform. Das heißt so, das Gründer- und Selbstständigengehen ist dir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, es liegt in deiner DNA und es hat sich dann weiterentwickelt. Aber ich habe auch gesehen und gelesen, dass du auch angefangen hast zu studieren und auch erstmal Dinge ausprobiert hast, von denen du dann gesagt hast, nee, das ist es nicht.
Absolut.
Kannst du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen und auch, wie hast du gemerkt, dass es das nicht ist und hast auch wirklich dazu dann gestanden, dass es das nicht ist?
Also ich hab nach dem Abi, wollte ich unbedingt nach München. Also ich komme aus einem kleinen Dorf bei Hannover und ich hatte da schon wieder im Kopf, okay, ich will auf jeden Fall nach München, weil irgendwie hat es mir München angetan. Mhm. Also bin ich dann erstmal für eine Ausbildung nach München gegangen und auch da waren schon immer alle so, hey, Conny, du musst doch studieren und das ist doch wichtig. Und ich dachte mir so, nee, also ich wollte schon immer in die Medienlandschaft und für mich war klar, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung. Das ist zum einen der richtige, der Weg, wie ich nach München komme und zum anderen, wie ich auch irgendwie in diese Medienlandschaft reinkomme. Und habe dann eben die Ausbildung gemacht. Und nach der Ausbildung waren dann aber trotzdem alle um mich herum immer noch so, ja Conny, jetzt hast du eine Ausbildung, aber studier doch jetzt nochmal. Und und da muss ich glaube sagen, wenn dann alle auf dich einreden und für dich halt auch da irgendwie die Meinung haben, du musst das tun, dann ist es natürlich auch schwer, dagegen zu halten. Also habe ich gesagt, okay, ich fange an zu studieren. Und habe mir dann aber ein Studium rausgesucht, was ich dachte, was irgendwie noch ein bisschen kreativ ist und habe dann Modemanagement studiert. Und ehrlich gesagt, ich habe schon relativ schnell gemerkt, ich bin einfach nicht der Typ für ein Studium. Ich bin eher der praktische Typ. Ich bin auch einfach, ich glaube, nicht geduldig genug, mich dahinzusetzen und mir das irgendwie anzuhören. Ich will das selbst machen. Ich will selbst irgendwie loslegen. Ich will machen und ja, habe dann für mich relativ schnell gemerkt, das wird nichts. Ich und Studium, das wird irgendwie nicht funktionieren. Aber dennoch dann natürlich ein Studium abzubrechen,
ja,
ist natürlich auch in unserer Gesellschaft immer so ein Ding. Ja, die hat jetzt ihr Studium abgebrochen, die hat irgendwie nicht, ja, die hat kein Durchhaltevermögen. Und das war für mich so auch mein innerlicher Kampf. Und warum ich es dann aber abgebrochen habe, war tatsächlich ein Schicksalsschlag. Mein Papa ist gestorben. Das heißt, ich hatte dann einfach, ja, erstmal andere Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe und muss dann auch sagen, für mich war es dann so ein Punkt, wo vieles natürlich sich verändert hat auf einmal im Leben und wo man auch selbst erstmal vielleicht wieder sich wiederfinden muss. Und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte nach Südafrika. Ich wollte immer schon nach Südafrika. Ich wollte eigentlich nach dem Abi damals so ein freiwilliges Jahr in Südafrika mal oder in Afrika machen. Haben auch alle gesagt, mach das nicht, du bist noch zu jung. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich's. Und habe das Studium abgebrochen, habe mir ein Praktikum in Südafrika gesucht und bin nach Südafrika gegangen. Und habe dann hier ehrlich gesagt auch, wo ich gerade sitze, deswegen passt es eigentlich.
Ja, Full Circle Moment.
Ja, habe ich tatsächlich wieder mein Lachen wiedergefunden und habe auch wieder die Chance gehabt, mein Leben so ein bisschen zu sortieren und auch das sortiert, was ich machen will, was mir wichtig ist und auch eigentlich wieder angefangen, ein bisschen mehr auf mich zu hören. Und und wie es so ist, habe ich dann durch Zufall auch in Südafrika ein Angebot für meinen Job dann in München bekommen. Und bin dann nach München gegangen, aber, und da muss ich auch ehrlich sein, manchmal läuft es ja nicht, wenn man sich das so denkt. Habe dann tatsächlich mich nochmal für ein Studium eingeschrieben, weil da muss man sagen, es ist dann doch manchmal der einfachste Weg, wenn man Dinge mit Versicherungen erstmal organisieren muss, das zu tun. Und hatte dann sozusagen noch ein, darf man das so sagen, aber ein Scheinstudium. Also ich habe dann einfach noch mich sozusagen als Studentin eingetragen, um ja einfach erstmal ein bisschen, als ich dann wieder in Deutschland war, das Ganze so zu sortieren. Aber mir war klar, okay, das ist jetzt nichts, was für mich irgendwas bringt, sondern ich wollte mich dann natürlich auf meine berufliche, beim beruflichen Weg konzentrieren, aber war da nochmal eingetragen als Studentin. Genau. Also eigentlich habe ich 2 Studiengänge abgebrochen, wenn man es so nimmt.
Und trotz, dass Menschen dir gesagt haben, tu das nicht, du kannst doch nicht, das sind ja so diese Satzanfänge, die man sich da immer wieder anhören muss. Ja, aber was denken denn die anderen? Bist du immer deinem Weg und deinen eigenen Zielen treu geblieben, auch wenn hier und da du gesagt hast, naja gut, dann gehe ich halt nochmal studieren, aber im Endeffekt hast du immer das gemacht, was für dich richtig ist. Und auch in dem weiteren Weg. Du hast dich dann erstmal in der Agenturwelt zurechtgefunden. Und so wie ich das verstanden habe, hat auch diese Zeit auch ganz stark deinen Blick auf die Arbeitswelt und Unternehmenskultur geprägt, was natürlich dann auf heute wieder extreme Auswirkungen hat, wie du heute arbeitest, wie du dein Unternehmen führst. Wie war die Zeit im Angestellten-Dasein für dich? Was hast du da gelernt im Hinblick auf Unternehmenskultur? Und wann war der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich alleine raus?
Also ich glaube, wenn man in der Agenturwelt zu Hause ist, dann weiß man, das ist schon eine ziemlich harte Welt. Also ich habe als Junior angefangen, das heißt ganz unten. Und gerade wenn man als Junior anfängt, habe ich mir eigentlich immer gewünscht, dass ich auch da wieder so ein starkes Role Model finde. Also dass jemand da ist, wo ich irgendwie auf den ich hochschauen kann oder der mich unterstützt, der auch mich fordert und fördert. Und das ist natürlich in so einer Welt, wo einfach es ganz, ganz, ja, busy ist, also wo halt einfach wirklich am Ende Zeit Geld ist und gerade in der Agenturwelt alles schnell, schnell, schnell gehen muss, nicht so das beste Umfeld, um sowas zu finden. Nee, weil einfach,
absolut ja, nicht.
Ja, weil einfach jeder natürlich so viel zu tun hat und gerade auch ein Junior braucht so viel Zeit, muss eigentlich ja auch so viel erstmal auch Anleitung bekommen, dass das oft in so einer hektischen Welt gar nicht möglich ist. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich relativ schnell auch da wieder selbstständig werden musste. Ich habe halt Aufgaben bekommen, die musste ich dann irgendwie machen und man findet dann für sich selbst die Wege. Aber es hat natürlich auch zu Frustration geführt, weil man sich natürlich oft überfordert gefühlt hat. Und das kennst du selbst, wenn man überfordert ist, dann ja, kommt der Frust relativ schnell, weil das einfach sehr zusammenhängt, finde ich. Ich habe dann für mich auch entschieden, also später, als ich dann auch gegründet habe und auch eine Angestellte haben wollte, habe ich erstmal gesagt, bevor ich überhaupt jemanden führen kann, muss ich erstmal lernen zu führen. Deswegen habe ich mir auch relativ schnell einen Coach an die Seite geholt, der eigentlich dieses ganze Thema, ja, wie führe ich überhaupt, wer bin ich überhaupt als Führungskraft, das ist mir wichtig, mit dem ich das überhaupt erstmal erarbeitet habe, um selbst zu verstehen, wie kann ich das überhaupt nach außen geben. Und das war so ein Punkt, der mir wichtig war. Wenn ich Verantwortung für Menschen übernehme, dann muss ich erstmal verstehen, wer bin ich selbst und auch mir eingestehen, ob ich überhaupt diese Verantwortung übernehmen kann, weil ich genug Zeit habe, weil es ja auch gerade der richtige Weg ist oder der richtige Zeitpunkt.
Total toll, dass du das gemacht hast, weil das sehe ich immer als ein großes Problem in unserer Arbeitswelt, dass vielen Menschen Führung übertragen wird, die wenigsten aber wirklich wissen, wie es funktioniert und die wenigsten auch so reflektiert sind, dass sie wissen, dass sie keine geborenen Führungskräfte sind und ihnen das nicht im Blut liegt oder ein Naturtalent sind, sondern dass sie es eigentlich lernen müssten. Ja. Und dazu kommen dann Unternehmen, die da auch keinen großen Wert drauf legen. Man ist irgendwie so 20 Jahre im Unternehmen oder wie auch immer, wie viele Jahre und irgendwann bekommt man in der nächsten Stufe halt Mitarbeitende. Und dann ist man plötzlich Führungskraft. Und deswegen finde ich das total toll, dass du das sagst. Ich musste das erstmal lernen und für mich reflektieren, bin ich dazu gemacht.
Ja, ja, und das stimmt. Und ich glaube auch nicht jeder, und das ist auch gar nicht böse gemeint, aber nicht jeder ist in der Lage, Menschen zu führen oder auch diese Verantwortung zu übernehmen. Und wie du schon sagst, also ich dachte mir auch immer, dass dann irgendwie, es gehört ja auch so irgendwie zum Lebenslauf, weißt du, wenn du irgendwie vom Junior, dann wirst du irgendwann Senior und irgendwann heißt es halt, jetzt musst du Führungsverantwortung übernehmen, jetzt bekommst du Angestellte, jetzt bekommst du Mitarbeiter, jetzt bekommst du irgendwie jemanden unter dir. Und ich denke mir immer so, aber das ist ja eigentlich kein Zeichen für Erfolg oder so, sondern es ist halt eigentlich, also wenn ich jemanden die Verantwortung gebe, einen Mitarbeiter zu führen in meinem Unternehmen, dann gebe ich denen ganz, ganz viel Verantwortung und vor allen Dingen auch, ja, muss die Person das auch wirklich wollen. Also sie muss es aus dem Herzen wollen und nicht, weil sie denkt, das gehört jetzt irgendwie zu der Position dazu. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch umdenken, dass nicht jede guter Senior auch eine gute Führungskraft ist und dass man das vielleicht auch trennt oder dass man da vielleicht auch neue Wege findet. Weil, ja, Verantwortung für Menschen zu übernehmen ist definitiv sehr, sehr viel Verantwortung, die da auf einen zukommt.
Dennoch ist es so, dass in Deutschland das ja immer noch das Nonplusultra ist. Ja. Wenn man Führungskraft ist, hat man es geschafft. Ich bin Teamleiter. Ich habe 10 Leute unter mir. Dabei ist es, wie du sagst, nicht der Weg für jeden. Und trotzdem ist es dann so, dass so andere Karrierepfade wie ich bin ein totaler Experte für das Thema und bin da so in meiner Blase, da gehe ich voll auf. Das ist dann so nicht so viel wert, in Anführungszeichen, wie eine Führungskarriere. Und ich glaube, solange das so ist, werden wir immer noch ganz viele Menschen in Führungspositionen finden, die eigentlich, wenn sie ganz ehrlich zu sich selber wären, da gar nicht so wirklich hinpassen und auch ihre Fähigkeiten da drin auf keinen Fall haben.
Absolut, absolut. Ja, 100%.
Es gab irgendwann den Punkt, an dem du, ich sag's jetzt so, alles in der Agentur erreicht hattest, aber du gesagt hast, ich bin eine geborene Selbstständige, die Samantha in mir ist ready to go. Wie kam dieser Schritt und wie hast du den ausgestaltet?
Also eigentlich habe ich gar nichts in der Agenturwelt erreicht, wenn ich hart bin, weil ich bin immer gar nicht so weit gekommen, weil tatsächlich war mein Weg so, ich habe angefangen in der ersten Agentur, die haben nach einem Jahr den Standort geschlossen. Da war ich gerade so auf meinem Weg zu steigen und dann war es erstmal so wieder so, halt Conny, wir würden dich gerne irgendwie weiter mitnehmen, aber so, es gibt den Standort nicht mehr. Dachte ich so, okay, gut, dann bin ich also zur nächsten Agentur und auch diese Agentur wurde nach einem Jahr wieder geschlossen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, bevor ich jetzt die nächste Agentur noch in den Ruin treibe, mache ich mich vielleicht selbstständig. Es war tatsächlich eine Situation aus dem Moment her, also einfach vielleicht auch Schicksal, ich weiß es nicht. Aber ich hatte da natürlich in den Agenturen immer viel Berührungspunkte mit Freelancern, die da schon gearbeitet haben. Klassische Agenturen sind oft Freelancer. Und ich habe dann gedacht, ach, das ist ja irgendwie ein cooler Weg in die Selbstständigkeit, weil du zum einen konnte ich das, was ich ja eh schon gemacht habe in der Agentur, nur für mich machen und aber halt wirklich selbstständig, aber ich hatte trotzdem noch das Team, weil ich war ja wieder in der Agentur. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich echt die perfekte Kombi und habe mir dann überlegt, okay, cool, dann fange ich erst einmal als Freelancerin an, mich selbstständig zu machen. Ja, und das war dann direkt vor Corona, als dann sozusagen Corona so richtig losging. Und dann haben natürlich auch alle gesagt, Conny, du kannst jetzt nicht als Freelancerin und das ist nicht sicher und du hast eh noch nicht so viel Berufserfahrung und such dir doch nochmal eine Festanstellung. Ich dachte mir so, nee, also wenn ich es jetzt schaffe, dann werde ich es immer schaffen. Und und dann habe ich angefangen, mich sozusagen als Freelancerin in der Agenturwelt selbstständig zu machen. Allerdings, und auch das noch auch wieder scheitern und wieder was so dazugehört, mit einer Kollegin zusammen. Also wir haben zu zweit entschieden, wir bieten uns sozusagen zusammen als Team an. Und wir starten gemeinsam sozusagen in dieses Abenteuer, Selbstständigkeit, wie auch immer. Und auch da muss ich sagen, man kann nicht mit jedem zusammen gründen oder man kann nicht mit jedem zusammen ein Unternehmen aufbauen. Das ist schon auch nochmal eine sehr enge Beziehung, die man da eingeht. Und ich habe daraus gelernt, das so blauäugig zu machen, so wie ich es damals gemacht habe. Ja, wir sind beide Freelancer, wir machen das zusammen. Und wir legen mal los.
Was soll schon schief gehen, ja.
Genau, da kann richtig viel schief gehen. Und es ist auch alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Es hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe daraus gelernt auch, so wenn man halt mit jemandem gründet, dann muss man die Person schon wirklich sehr gut kennen und sollte auch im Vorfeld erstmal nochmal viel mehr sich mit der Person auseinandersetzen, um einfach zu verstehen, ist das wirklich der perfekte Fit? Passt das für eine Gründung überhaupt?
Sympathie reicht da eben nicht. Da müssen ganz viele Faktoren gut zusammenpassen und man muss auch, glaube ich, in den richtigen Dingen auch unterschiedlich sein, dass man sich auch wirklich ergänzt und nicht nur Honey und Nanny im Business ist.
Ja, 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 genau. Also auch da bin ich dann sozusagen, ich habe dann gestartet als Freelancerin. Das hat auch gar nicht funktioniert. Wir haben uns, ehrlich gesagt, die Idee, haben wir auch relativ schnell gemerkt, macht gar keinen Sinn. Aber auch da habe ich dann gemerkt, so ich muss auf meinen Bauch hören, das passt hier nicht. Wir müssen ein Gespräch führen und habe dann auch für mich ganz klar entschieden, ich möchte den Weg alleine weitergehen. Also nicht in diesem Team, sondern ich möchte das alleine machen und habe dann eben eigentlich losgelegt, mir da so als Freelancerin mein eigenes Netzwerk aufzubauen, um dann eben meine Selbstständigkeit da voranzutreiben.
Wenn wir jetzt mal so zurückblicken auf deine Zeit ab Schnullerfee, eigentlich schon, dann entdecke ich da ganz viele Eigenschaften, die so unglaublich inspirierend sind. Weil du erzählst ja immer mal, dass Menschen dir gesagt haben, mach das nicht, weil, mach dich nicht selbstständig während Corona, da kann alles schief gehen. Und es ist es auch, aber du hast daraus gelernt und sitzt heute vor mir mit deinem verwirklichten Traum. Was sind so die Eigenschaften, von denen du denkst, die haben dich an den Punkt gebracht, an den du gerade bist? Und welche Tipps kannst du da auch Menschen geben, die vielleicht gerade sagen, oh, so wie Conny wäre ich auch gern?
Ich glaube, über Ideen sprechen. Also es bringt nichts, in seinem stillen Kämmerlein da irgendwie eine Idee zu haben und vor sich her zu grübeln. Und je mehr du über Ideen sprichst, umso mehr werden Menschen sagen, das ist eine blöde Idee oder ich glaube nicht an dich. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, hey, finde ich cool, was du da machst oder finde ich, es eine tolle Idee, kann ich dich irgendwie unterstützen? Und das hat mir halt immer gezeigt, also je mehr ich über meine Ideen gesprochen habe, umso mehr habe ich Leute bekommen, die gesagt haben, mach das nicht. Aber ich habe immer, und das ist wirklich am Ende halt auch entscheidend, immer Menschen gehabt, die an mich geglaubt haben, die gesagt haben, hey Conny, coole Idee, ich unterstütze dich, du schaffst das. Und das ist natürlich dann am Ende auch ein Motivator, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die zu 100% an dich glauben und die aber auch ehrlich sind, die auch sagen, ja, das ist jetzt eine dumme Idee, das sage ich dir nicht, weil ich dich irgendwie nicht unterstützen will, sondern ich sage dir, weil ich es ehrlich meine, weil es einfach gerade keinen Sinn macht, was du da machst. Und ich glaube aber, der Schlüssel ist Reden. Einfach wirklich über seine Ideen reden, sich Feedback anhören, aber auch abschätzen, welches Feedback ist wertvoll, welches nicht und sich ein Umfeld aufbauen mit echten Motivatoren, die hinter einem stehen, die es auch wirklich ernst meinen.
Ich finde es gut, dass du sagst, es gab viele, viele Leute, die dir abgeraten haben, aber du hast dich auf die fokussiert, die dir wirklich konstruktives Feedback geben und auch mal sagen, es ist eine blöde Idee. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, weil wir uns viel zu oft auf das konzentrieren, auf das negative Feedback, das eigentlich nicht konstruktiv ist, sondern die einfach nur, oder das Feedback, das einfach nur aus persönlichen Ängsten herausrührt, die andere über uns drüber stülpen und ihre eigenen, ich sage es ganz platt, Limitierungen.
Ja.
Du bist dann losgegangen. Du hattest Menschen an der Seite, die gesagt haben, Conny, go for it. Und du bist dann losgegangen. Und heute bist du Geschäftsführerin von der Weniger Bla GmbH. Darüber sprechen wir gleich. Das haben wir schon versprochen. Wie kam es dann, dass du nach diesem Scheitern, ich nenne es jetzt mal Scheitern, obwohl das ja immer so dahingestellt ist, ob das dann wirklich ein Scheitern war oder nur der Beginn von was ganz Großem. Wie hast du dich da wieder aufgerappelt und gesagt, so, jetzt mache ich es alleine und jetzt mache ich es richtig und das Ding geht voll durch die Decke?
Ich glaube, ich habe dann relativ schnell natürlich, zum einen habe ich gemerkt, hey, ich kriege Buchungen, also das klappt schon, aber ich habe auch viel dafür gemacht. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, okay, wie kann ich auf Agenturen zugehen? Was kann ich denen überhaupt bieten? Wie gehe ich auch auf die zu? Ich habe einfach versucht, ganz, ganz viele Gespräche auch wieder zu führen. Einfach wirklich mit den Geschäftsführern mal einen Kaffee zu trinken, denen zu erklären, wer bin ich, wie kann ich die unterstützen? Klinkenputzen, wirklich klassisches Klinkenputzen. Und das war eigentlich auch so ich habe dann relativ schnell für mich ein sehr gutes Netzwerk aufbauen können. Also wirklich mit Agenturen, Unternehmen, wo ich eben als Freelancerin arbeiten konnte. Und ja, das war dann eigentlich so der Punkt, dass ich auch 2 Jahre lang gemacht habe, also wo ich wirklich 2 Jahre als Freelancerin gearbeitet habe, aber wo irgendwann für mich wieder der Punkt kam, gerade weil ich auch da wieder in vielen Agenturen war, gesehen habe, ich will das eigentlich anders machen. Also ich will eigentlich diese Beratung, wie ich sie gerade anbiete, als Freelancerin in der Agentur, macht für mich eigentlich so gar keinen Sinn, sondern ich will das anders machen, gerade im Social-Media-Bereich. Und außerdem kam dann natürlich für mich irgendwann auch der Punkt, als Frau, als Freelancerin bist du einfach eine One-Woman-Show. Das heißt, wenn du gebucht bist, bist du gebucht, aber wenn du nicht gebucht bist, verdienst du natürlich auch kein Geld. Und irgendwann hat man ja schon die Vision einer Familie und denkt sich, na gut, vielleicht irgendwann doch mal Kinder. Und dann war halt für mich der Gedanke, ich brauche da doch was Größeres, wo ich mir halt auch am Ende wirklich ein Team habe, die auch mal für mich sozusagen einspringen können und ich nicht mehr die Einzige bin, die sozusagen, ja, die alleine hinterm Steuer steht und irgendwie das Schiff lenkt. Und dann kam immer mehr in mir dieser Gedanke und dieser Wunsch, nee, ich will ein Team, ich möchte wirklich meine Vision, wie ich Beratung anbieten will, aufbauen. Und da geht irgendwie noch mehr. Ich möchte noch wieder den nächsten Schritt machen und da noch sozusagen für mich ja den nächsten Schritt auch wirklich gehen. Und dann kam halt der Gedanke zur GmbH-Gründung und auch wirklich zur Agenturgründung. immer stärker in mir auf.
Und das ist ja alles während einer Zeit passiert, in der die ganze Welt im Sonderzustand war. Wir wussten irgendwie, der Tag heute kann schon ganz anders laufen als gestern noch. Wir wussten nicht, was passiert. Und es war ja auch eine Zeit, an dem jeder Angestellte froh war, dass er irgendwie nicht in Kurzarbeit geschickt wurde. Gab es denn Zeiten, an denen du gesagt hast, okay, wir brechen das jetzt an der Stelle erstmal ab, ich gehe wieder zurück in die Festanstellung? Oder hast du dich davon gar nicht verunsichern lassen, was andere gesagt haben? Sicherlich haben da auch viele gesagt, nee, besser der sichere Job, sonst, ne, Pandemie, wir wissen nicht, wie viele Jahrzehnte wir jetzt hier rumhängen werden.
Also ich muss sagen, als Freelancerin hatte ich den Gedanken nie, weil ich immer da, also ich, aber ich glaube, das ist auch immer schon mein Gedanke gewesen, wenn man will, kann man immer Geld verdienen. Also ich glaube, ich bin aber auch mir für viele Dinge, ich war mir noch nie zu schade. Ich habe keine Ahnung, da war ich 16, habe ich angefangen zu kellnern, weil ich wusste, wenn ich kellnern, verdiene ich Geld, so dann kann ich mir Dinge leisten. Also ich wusste immer, wenn man was tut, dann kann man Geld verdienen. Und beim Freelancen war das für mich nie dieser Gedanke, wie geht das jetzt weiter? Klar, du bist als Freelancer immer der Erste, der geht. Also wenn Einschränkungen, Budget-Cut oder ähnliches kommen, dann ist der Erste, der sozusagen wieder geht, der Freelancer, was auch völlig okay ist. Nur das ist halt das Risiko, was man als Freelancer hat. Also du hast nie eine wirkliche Absicherung, sondern du musst schon immer gucken, so was ist nächsten Monat, wie kriege ich das irgendwie alles organisiert? Das ist Druck, mit dem man auch zurechtkommen muss. Für mich war das Druck, mit dem ich zurechtkommen konnte. Für mich war es dann eigentlich erst richtig realistisch, als ich die Agentur gegründet habe, weil da sich auf einmal für mich die Sales-Prozesse verändert haben, weil ich gemerkt habe, oh, okay, also auf mich hat hier niemand gewartet und auch da Unternehmen, die kaufen nicht von heute auf morgen, sondern denen zu verkaufen, dass sie jetzt Social Media brauchen, das dauert dann doch mal ein bisschen länger und da war dann ehrlich gesagt erst die Momente, wo ich echt dachte, was mache ich hier eigentlich? Also also okay, wenn du dann natürlich auch merkst, das Geld wird immer weniger und es kommt aber eigentlich kein neuer Kunde, dann ist natürlich irgendwann der Punkt, wo du denkst, so, okay, ich gehe jetzt wieder in eine Festanstellung oder ich weiß nicht, suche irgendwas ganz anderes. Aber ich glaube, wenn man gründet und wenn man dann irgendwie auch so seine Idee im Kopf hat, ist es irgendwie, man treibt sich immer wieder an. Also es gibt diese Downs, wo du echt denkst, was mache ich hier? Und dann kommt wieder der nächste schöne Moment und du denkst dir, nee, es ist alles gut und so, mach weiter. Das, ja, ist, glaube ich, der Antrieb.
Und du hast die Turbulenzen überstanden mit Bravour und heute dürfen wir über weniger Bla GmbH sprechen, weil du diese Turbulenzen überstanden hast und dich nicht davon hast abbringen lassen von deinem Weg und von deiner Mission. Und daher erzähl uns von weniger Bla. Was gibt es stattdessen, wenn es kein Bla gibt?
Ganz, ganz viel Wissen und ganz viel Expertise. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Also auch der Prozess von weniger Bla war ein Prozess. Das hat gedauert, bis wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind. Aber jetzt habe ich so das erste Mal auch das Gefühl, ich bin so ein bisschen angekommen. Also das Konzept, was wir entwickelt haben, wie wir jetzt arbeiten mit unseren Kunden, ist genau das, wie ich mir immer eine Zusammenarbeit mit Kunden gewünscht habe. Weil es auf Augenhöhe ist, mit Wertschätzung, einfach. Ja, es macht, jeder Call macht so viel Spaß. Ich freue mich auf jeden Call, den ich irgendwie mit meinen Kunden habe, wo ich mit meinem Team arbeite. Und das ist, glaube ich, die schönste Bestätigung. Und am Ende sind wir dafür verantwortlich, Social Media Wissen im Unternehmen aufzubauen. Das heißt, wir sind sozusagen, ja, die Motivatoren, das Unternehmen ihre eigenen Geschichten entwickeln, verstehen und auch lernen, wie sie diese auf Social Media erzählen können. Und genau dadurch haben sie dann halt kein Blabla mehr, also der Obstkorb fällt mal schnell zur Seite, sondern sie erzählen ihr Wissen, das, was sie auch wirklich, ja, wo sie die Experten sind, helfen wir ihnen in einer Geschichte auf Social Media zum Leben zu erwecken. Und ich glaube, das spricht dann für sich, dass es einfach kein Blabla mehr ist, sondern echte Geschichten mit Wissen, mit Herz, mit Expertise, mit Tiefe, die Freude machen zu lesen.
Du strahlst total, wenn du darüber sprichst und ich möchte gern erstmal kurz auf die erste Hälfte deiner Aussage eingehen, denn du hast mir ja auch gesagt, beziehungsweise ich habe über dich gelesen, dass es deine Mission ist, einen Wohlfühlort zu erschaffen, an dem Arbeit für Mitarbeiter und Kunden zum Erfolgserlebnis wird. Und das passt ja total zu dem, was du gerade eben gesagt hast, dass jeder Call, jede Interaktion voller Freude und toller Ergebnisse ist. Und das ist ja eben dieses Erfolgserlebnis, das du gerade beschreibst. Ihr seid mit eurem Modell, für alle, die sich in der Agenturwelt nicht so auskennen und wie das eigentlich funktioniert, ja nicht die typische Agentur. Wie grenzt sich das, was ihr macht, davon ab, was andere Unternehmen von anderen Agenturen einkaufen?
Also in der Regel ist es ja, wenn ich mit einer Social-Media-Agentur arbeite, dann übernehmen die auch in der Regel meinen Kanal. Das heißt, die erstellen für mich die Inhalte, die schreiben die Texte, die machen die Grafiken. Das machen wir alles nicht. Also wir wollen schon, dass die Unternehmen die Verantwortung für ihre Kanäle tragen und auch die Verantwortung bei denen liegt. Und was wir machen ist aber, wir gucken uns eigentlich erstmal zu Beginn ganz, ganz vorne die Strategie an. Also auch das, wir legen nicht einfach los und sagen, du musst LinkedIn machen, du musst Instagram machen, sondern wir schauen erstmal, was ist denn eigentlich was sind die Ziele, die du verfolgst? Und davon schauen wir uns dann auch erstmal genau an, wer ist überhaupt wichtig, um diese Ziele zu erreichen? Was sind die Themen? Und am Ende auch, welche Kanäle machen überhaupt Sinn? Also wir gehen erstmal wirklich nochmal auf das Grundgerüst zurück und erarbeiten gemeinsam diese Strategie. Und dann im nächsten Schritt gucken wir uns an, wie können wir ein gemeinsames Konzept für die Kanäle entwickeln. Und da ist es uns ganz wichtig, halt wirklich direkt Wissen aufzubauen. Das heißt, wir entwickeln halt den Contentplan zusammen, wir entwickeln in Form einer Textschulung, wie man richtig Texte schreibt, in Form einer Grafikschulung, wie man Bilder macht, wie man Reels aufnimmt. Wir gucken uns an, was macht eine Paid-Kampagne aus. Wir bauen gemeinsam eine Paid-Kampagne, die auch wirklich am Ende ein Ziel hat, also nicht einfach nur ein Paid Push, sondern wirklich auch da, wann macht eine Kampagne Sinn, wir entwickeln die Kampagne, wir setzen die auf. Alles aber immer sozusagen mit den Ansprechpartnern im Unternehmen. Also wirklich nicht wir machen das autark, sondern wir machen das gemeinsam, wir sind ein Team. Und das Schöne ist da einfach, dass die Person, die im Unternehmen dafür verantwortlich ist oder das Team, immer jemanden als Ansprechpartner an der Seite hat, der für alle Fragen immer da ist. Und ich glaube, das ist halt dieses, was uns so besonders macht. Und was halt am Ende natürlich auch dieser USP ist, wir geben Wissen. Das heißt, wir behalten nicht unser Wissen wie vielleicht andere Agenturen, weil sie es natürlich verkaufen wollen, sondern wir sagen ganz klar, hey, wenn du uns fragst, kriegst du eine Antwort. Und wir zeigen dir auch, wie man einen Sales Navigator einrichtet. Wir zeigen dir, wie du eben das Reel richtig schneidest. Wir geben dir das alles, wenn du das willst, wenn du Lust darauf hast. Und weil wir wollen, dass je mehr Wissen ihr habt, umso mehr Spaß macht das Thema, umso leichter wird es für euch und umso schneller wird dieses Thema Social Media ein fester Bestandteil in eurem Unternehmen. Und nichts mehr, was man irgendwie so, ja, das muss ich jetzt noch nebenbei machen, da habe ich gar keine Lust drauf, verstehe ich gar nicht.
Ja.
Sondern wir wollen wirklich diese Leidenschaft, die wir haben für das Thema, dass wir euch damit anstecken und ihr es gerne macht. Und das ist natürlich dann am Ende, werden wir irgendwann nicht mehr benötigt, aber das ist okay für uns, dann ist unsere Mission erledigt und ich glaube, es gibt genug Unternehmen, wo wir dann wieder sozusagen einsteigen können. Deswegen ist es auch nicht mein Ziel zu sagen, wir machen euch abhängig von uns, was glaube viele Agenturen, hart gesagt, genau als Modell haben. Und was auch okay ist, ist deren Businessmodell. Das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen einfach eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit Wertschätzung, die dennoch trotzdem über mehrere Jahre gehen kann, weil auch da entstehen immer wieder neue Ideen, neue Projekte. Aber wir möchten einfach, dass da diese Zusammenarbeit, gemeinsam an etwas zu arbeiten, im Mittelpunkt steht.
Und du hast es ja auch gerade eben auch gesagt, es wäre ja durchaus viel einfacher für euch, eure Expertise, euer Wissen, eure Geheimtipps schön zu verpacken und dann immer dafür schön die Rechnung zu schreiben. Und das könnte euch dann auch egal sein, baut sich da irgendwas im Unternehmen auf, wenn wir irgendwann nicht mehr da sind, passiert da irgendwas. Warum ist der Ansatz so wichtig, dass du sagst, nee, wir, auch wenn das die Cash-Cow wäre, unsere Expertise, wir wollen das nachhaltig verankern. Gerade auch im Hinblick auf unsere Arbeitswelt, wie wir sie gerade sehen aktuell.
Weil ich auch möchte, dass dieses Thema, gerade im Mittelstand, dass dieses Thema Social Media immer sowas, was irgendwie so einen negativen Beigeschmack hat. Social Media, das ist irgendwie nur so oberflächlich. Ja. Ich würde da gerne irgendwie so eine Revolution schaffen. Ich möchte, dass die Unternehmen verstehen, dass dieses Thema wichtig für sie ist, weil es halt ein wichtiger Bestandteil wird, um halt in Zukunft bestehen zu können. Ja, leider verändert sich die Welt. Und auch wenn vieles noch über Mundpropaganda funktioniert, sicher in dieser Bubble, wird sich das verändern. Und gerade, ja, Sichtbarkeit, digitale Sichtbarkeit wird immer wichtiger werden. Und ich möchte gerne so ein bisschen, dass die Unternehmen uns nicht als den Boomern sehen, sondern als einen Partner und wo sie einfach wissen, hey, wenn ich Lust habe auf dieses Thema und ich möchte es angehen, dann finde ich mit weniger Bla einen super starken Partner, der mich unterstützt, der mich nicht ausnutzt, der nicht irgendwie, mich da hart gesagt verarscht, sondern mit dem ich halt vorwärts gehen kann, der mein fester Partner an der Seite ist und auf den ich mich verlassen kann. Und das ist für mich ein schöneres Gefühl, einfach auch von meinen Werten her, was ich habe, als zu sagen, ja, ich verkaufe denn jetzt irgendwas oder ja, das sind nicht meine Werte, sondern ich möchte eben auch für mich eine Arbeitswelt schaffen, ein Unternehmen schaffen, wo dieses gemeinsame Wertschätzung einfach im Mittelpunkt steht. Weil das ist das, was ich finde, was am Ende eine schöne Arbeitswelt ausmacht, dass man wertschätzend miteinander arbeitet. Und ich möchte gerne meine Arbeit machen. Ich mache meine Arbeit sehr gerne. Ich liebe das, was ich tue. Aber ich möchte das auch noch die nächsten Jahre tun. Und genau deswegen sind mir diese Werte so wichtig. Und deswegen möchte ich auch, dass Unternehmen das verstehen, dass wir gerne der Partner sind an der Seite, mit dem man das vorantreiben kann.
Was ich total schön finde an eurem Ansatz, ist, dass es ja viele so große Themen gibt. Vor ein paar Jahren war das Thema Agilität. Wir müssen jetzt agil arbeiten. Dann gibt es ja immer wieder so Buzzwords, vor denen die Unternehmen dann Angst haben. Das wird so groß aufgeblasen, dass die Unternehmen dann in Schockstarre sind. Und so ist es ja auch mit Social Media. Weil von irgendwoher kommt, ihr müsst jetzt Social Media machen. Fachkräftemangel könnt ihr nur mit Social Media decken. Und dann irgendwann kommt ein Punkt, an dem die Unternehmen denken, das kriegen wir niemals hin. Was ich an eurem Ansatz schön finde, ist, dass ihr Schritt für Schritt diese Angst nehmt, die ja bei klassischen Ansätzen nicht der Fall ist, weil dann outsource ich diese Panik. Aber sobald die Agentur weg ist, ist ja die gleiche Angst wieder da. Und so nehmt ihr die Menschen mit an die Hand, um quasi diese Angst und diese Hemmschwelle abzubauen, um daraus wirklich eine florierende Landschaft zu machen. Also wirklich ein sehr, sehr toller Ansatz. Du sagst auch, dass die besten Ideen immer aus dem Unternehmen selbst kommen. Es kann jetzt aber auch durchaus ein Weg sein, bis diese Ideen an die Oberfläche kommen. Ich kenne das aus den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, dass so Ideenreichtum und das Gefühl, meine Idee zählt was, mit der Zeit so ein bisschen abstirbt. Und man hat dann Angst, wenn ich jetzt sage, hey, ich hätte eine coole Idee für die Kampagne oder den Einblick, dass jemand sagt, nee, so machen wir das hier nicht. Wie schafft ihr es, diese Kreativität und diesen Innovationsgeist für das eigene Social-Media-Leben im Unternehmen zu wecken? Wie geht ihr da vor? Wen nehmt ihr mit an die Hand?
Also wir gehen auf jeden Fall von dem, wir einfach reden und uns wieder austauschen, dass wir wieder an dem Punkt über Ideen sprechen. Weil oft trauen sich Menschen irgendwann nicht mehr über ihre Idee zu sprechen, weil du, wie du sagst, die wird halt immer abgetan. Wir fördern das. Also wir wollen ja genau wir brauchen das Wissen von dem Mitarbeiter im Unternehmen, damit der Text gut wird. Wir brauchen die Idee für den Text vom Mitarbeiter, damit der Text gut wird. Und wie machen wir das? Also natürlich bauen wir mit den Menschen, mit denen wir dann im Unternehmen arbeiten, Prozesse auf, wo halt so ein Austausch wirklich regelmäßig stattfinden kann. Sei es halt ein monatlicher Themencall, wo wir eben wirklich zusammenkommen und über die Ideen sprechen, die Ideen gemeinsam entwickeln. Aber am Ende ist der Schlüssel einfach das Reden wieder und Menschen zuhören, Menschen gemeinsam mit Menschen eine Idee weiterentwickeln. Auch natürlich dadurch, dass wir dann in gewissen Teilen die Expertise haben, auch sagen können, hey, wenn wir die Idee so drehen, dann könnte es total gut auf Social Media funktionieren. Oder auch sagen, hey, ich glaube, die Idee ist zwar nett, aber das ist keine Social Media Idee. Die macht da keinen Sinn. Und das ist, glaube ich, am Ende wieder dieses Gemeinsame und am Ende der Austausch, der eben dabei unterstützt, die Ideen wirklich voranzutreiben.
Wow. Ja, ich finde es einfach toll, wie ihr das wirklich nachhaltig verankert. Wenn jetzt Unternehmen zu euch kommen oder ihr kommt zu Unternehmen und ihr habt euch im Austausch, wurde dem Unternehmen so diese Ideen in den Kopf gesetzt, ja, stimmt, wir müssen das intern aus uns heraus aufbauen. Wie sieht da der erste Schritt aus? Wie kann man sich das vorstellen, mit euch eine Zusammenarbeit zu beginnen?
Also erstmal lernen wir uns kennen, weil ich finde immer, erstmal muss man so ein Gespräch führen, dann hat man relativ schnell ein Gefühl, okay, matcht das oder matcht das nicht. Und wir sind da auch ganz ehrlich, also wenn halt das einfach nicht passt, dann passt es nicht. Weil wir verbringen dann so viel Zeit mit den Unternehmen, dass es halt einfach wirklich nichts bringen würde, die jetzt, wenn das menschlich nicht funktioniert. Hört sich jetzt nicht so wirtschaftlich gedacht an, aber ist mir halt einfach wichtig, so Punkt. Mhm. Und das heißt, erstmal wirklich ein Kennenlerngespräch und dann, wie gesagt, der erste Schritt ist erstmal ein Strategieworkshop. Wirklich erstmal das Grundgerüst gerade ziehen, was macht Sinn, auf welchen Kanälen, mit welchen Themen. Und auch dann, nach diesem Strategieworkshop, das ist uns mal wichtig, entscheidet das Unternehmen auch erstmal wieder ganz unabhängig, ob es weitermachen möchte, mit uns oder alleine oder auch gar nicht. Das ist dann erstmal deren Entscheidung. Und wenn sie sagen, ja, wir wollen weitermachen, das wollen wir jetzt auch mit euch machen, dann starten wir immer eine Jahresbetreuung. Wir arbeiten dann immer ein Jahr mit den Unternehmen zusammen, einfach in verschiedenen Phasen und um sicher zu gehen, dass dieses Thema Social Media auch wirklich zu einer Routine wird. Und das wirst du wahrscheinlich von dir selbst wissen, Steffi, bis etwas zur Routine wird, braucht es immer ein bisschen.
Das dauert, ja.
Genau. Und deswegen sagen wir auch, es bringt halt nichts, wenn wir jetzt nur einen Monat bei euch begleiten, da können wir nicht viel machen. Und auch da versuchen wir am Ende wieder auch realistisch zu sein, wie viel Zeit hat das Unternehmen für das Thema, wie viele Ressourcen kann es bereitstellen, was ist überhaupt möglich mit den Gegebenheiten. Und auch da realistisch auch wirklich mitzuarbeiten, ist uns halt wichtig, weil es bringt nicht zu sagen, wir brauchen jetzt jemanden, der das 40 Stunden die Woche macht. Das würde nicht funktionieren in wenigsten Fällen. Also auch da wieder auf die Bedürfnisse des Unternehmens einzugehen. Was haben wir? Was können wir daraus machen? Und daraus einen Plan machen, der auch realistisch funktioniert. Das ist dann der nächste Schritt eigentlich.
Ich habe jetzt richtig Lust, wenn ich ein Unternehmen hätte, da jetzt direkt auf dich zuzukommen und dass du mich und meine Mannschaft, die gerade nur fiktiv in meinem Kopf existiert, mitnimmst auf die Reise. Blicken wir mal in die Zukunft, beziehungsweise vielleicht noch einen kurzen Rückblick. Ich hatte gerade eben wieder so einen Samantha-Moment, weil ich so dachte, da ist sie, die Conny, die mit 16 von Sex in the City geträumt hat, weil du bringst Menschen zusammen, du bringst Menschen in den Austausch als starke Person, als starke Conny, als die Samantha, die du im Kopf hattest mit 16. Also auch da wieder ein kleiner Full-Circle-Moment, zumindest in meinem Kopf. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, das ist jetzt die Abschlussfrage, die ich jedem meiner Gäste im Podcast stelle. Wenn du in die Zukunft blickst und in 5 bis 10 Jahren sitzt du vielleicht wieder in Südafrika, du machst die News-App deiner Wahl auf und du liest eine Schlagzeile und du springst auf und sagst, ja, meine Arbeit hier hat sich gelohnt. Wie müsste diese lauten, dass das passiert?
Puh, da muss man echt ein bisschen drüber nachdenken. Natürlich würde ich mir wünschen, dass da weniger Bla steht und wir es geschafft haben, dass der Name sich etabliert hat. Natürlich auch sollte da stehen, dass weniger Bla es geschafft hat, die und die Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen mehr sichtbarer zu machen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, weil wir dafür stehen. Am Ende würde ich mir aber eigentlich viel mehr wünschen, dass Social Media wieder viel mehr zu dem gekommen ist, was es eigentlich ist. Ein Kanal, wo man sich austauscht, wo man Informationen findet und dass eben nicht dieses ganze Thema mit Fake News und ist Social Media überhaupt echt, was, an was kann ich glauben, dass das dasteht. Dass wirklich einfach Social Media es wieder geschafft hat, ein Ort zu sein, wo Geschichten, die so spannend sind von Menschen, geschrieben, wirklich ihre Bedeutung oder dass man einfach dort Geschichten lesen kann, die eine Bedeutung haben, die echt sind und auf die ich mich verlassen kann. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde für Social Media und dass da nicht steht, dass wir nur noch mit KI, nur noch Fake News und es eigentlich ein Ort geworden ist, der ganz, ganz schrecklich und grausam und eben diese ganze schöne Sache, die es eigentlich hat, in den Hintergrund gerückt ist. Das wäre eigentlich viel schöner.
Das unterschreibe ich zu 100% so, denn ich glaube, diese Basis ist noch da.
Ja.
Wir müssen nur gucken, wie wir das gemeinschaftlich so shapen können, dass es auch genau das bleibt und wir nicht in so eine dunkle Plattformlandschaft abdriften, wo außer Hate und Hate Speech und Fake nichts mehr da ist, sondern die wirklich diese Potenziale bietet, die dann auch genutzt werden können von Menschen und Unternehmen gleichermaßen.
Ja, das wäre schön.
Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Conny, für deine Zeit, deinen Einblick in weniger Bla. Und daher meine letzte Frage, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich möchte unbedingt mit Conny und ihrem Unternehmen in Kontakt treten, wo können Interessenten das am besten tun?
Also am besten entweder mir auf LinkedIn direkt schreiben, einfach eine Nachricht, oder ganz, ganz einfach auf weniger Bla einen kostenlosen Kennenlerntermin buchen, dann haben wir direkt einen Call und lernen uns kennen und stellen fest, wie und ob wir uns unterstützen können. Das ist der einfachste Weg.
Sehr schön. Dann bitte nutzen. Alles ist verlinkt, wie immer, in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur ganz herzlich nochmal Danke zu sagen und ich wünsche dir noch eine wundervolle Zeit in Südafrika.
Vielen Dank, Steffi. Danke, danke.